Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Ja, ihr Lieben, neuer Tag, neues Glück, neue News. Gibt es was Spannendes? Hast du was erlebt? Steht Berlin noch?
Berlin steht noch, trotz Schnee. Der Schnee ist jetzt auch langsam weggetaut. Die letzten Tage waren dann so der hässliche Winter, wie ich den für den Januar eigentlich immer erwarte.
Wenn das schmilzt alles und Schmatter und matscht und ja.
Genau, aber ansonsten ist hier alles in Ordnung. Soweit.
Wunderbar. Ja, bei uns war so gut wie gar kein Schnee. Das ist immer sehr, sehr traurig. Dieses Jahr war es wirklich ganz, ganz schlecht. Und naja, aber es ist halt Vor- und hat Nachteile. Ich habe in der Zwischenzeit mich weiterhin ein bisschen umgetan in den Mediatheken und habe gefunden, oder was heißt gefunden, habe festgestellt, dass sie jetzt immer mal wieder Serien reinstellen, die schon mal drin gewesen sind. Meistens machen sie es so, in dem Fall ist es die ARD-Mediathek, wenn eine neue Staffel kommt, dass sie dann die komplette Serie reinstellen und nicht nur die neue Staffel. Und das ist etwas, was es schon seit 2021 gibt. Vielleicht kennt der eine oder andere die Serie schon, und zwar heißt die auf Deutsch HIP, also oder HIP, Ermittlerin mit Mords IQ. Ist immer wieder, die Deutschen machen immer so tolle Untertitel. Und zwar ist das quasi die Originalserie von, vielleicht könnte man das kennen, der amerikanischen Version dieser Serie namens High Potential. Also High Potential ist das Remake und HIP ist halt das Original. Das ist ursprünglich eine französische Serie, wo es um eine Mutter geht von drei Kindern, die dieses HIP-Phänomen hat, Highly Intelligence, ich glaube Performance oder so. Und zwar hat die ein IQ von 165 irgendwie und sieht halt Details, so ein bisschen wie Sherlock Holmes, sieht Details, die anderen eben nicht auffallen, macht Connections, die andere so nicht sehen. Die erste Folge geht eben darum, sie arbeitet als Putzfrau und arbeitet unter anderem auch im Polizeipräsidium und stößt da halt beim Putzen gegen so einen Karton. Da sind halt die Akten von dem aktuellen Fall drinne und dann räumt sie die Akten wieder zusammen und will sie in den Karton schmeißen und dabei fällt ihr halt eine Akte runter. Oh, Zufall. Und sie sieht halt bei den Blättern, die sie dann da halt quasi vor sich sieht, Details, die so irgendwie ihr komisch vorkommen, so auf einen Blick, so sekundenmäßig. Mhm. Und dann schaut sie auf und sieht halt, genau, dann sieht sie halt ganz klar, wie es halt immer in so Filmen und Serien ist, die Tafel, wo halt aufgezeichnet ist, wer ist der Täter, wer ist der Verdächtige und so weiter und so fort. Und dann guckt sie sich das Ganze an und denkt kurz nach und geht dann an die Tafel und streicht unter dem Foto, wo drunter steht Täterin, streicht sie das aus und schreibt Opfer. Und ja, so. Und am nächsten Tag, und dann macht sie ihren Dienst weiter und geht heim, so. Und am nächsten Tag kommen die Polizisten und sehen halt, da hat einer auf dem Board rumgeschmiert und kriegen gerade die Krise und überlegen sich, entweder war es irgendwie nur ein Idiot, der sie veräppeln will, oder da steckt mehr dahinter. Und dann gucken sie sich halt das Video an, also das Überwachungsvideo, und sehen halt, da hat die Putzfrau drauf rumgeschmiert, aber erst nachdem sie in die Akten geguckt hat. Und dann fragen sie halt, wie sie dazu kommt und denken erst, sie hätte mit dem Fall was zu tun. Und so rutscht sie dann halt rein und am Ende landet sie halt als offizielle externe Beraterin halt in diesem Team und klärt dann mit denen quasi Fälle auf. Und das ist die Serie. Und sie hat halt eben diese besondere Begabung. Aber was ich halt ganz spannend finde an der Geschichte ist, sie ist halt eigentlich, ich will nicht sagen eine gescheiterte Existenz, aber doch alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die Partnerschaft, die sie hatte, dem Vater versteht sie sich zwar noch gut, ist aber auseinander, also die sind auch getrennt. Sie hat keine Kohle, sie kann sich nicht leisten, irgendwie das Auto reparieren zu lassen, deswegen haben die halt kein Auto, um einkaufen zu fahren. Dann schiebt sie halt die Einkäufe in dem Einkaufswagen, den sie geklaut hat, nach Hause. Ihre Kinder finden das oberpeinlich und so weiter und so fort. Also es hat so ein bisschen, ich will nicht sagen, also es ist so leicht asoziale Züge. Mhm. Ja, so ein bisschen, also es ist so halt an der Grenze. Und sie selbst ist halt, sie ist halt auch, das, was man auf amerikanisch Redneck vielleicht sagen würde, ich weiß gar nicht, was es dann auf Französisch ist, aber sie trägt zum Beispiel auch immer sehr, sehr enge, sehr kurze Sachen, schon ein bisschen Ich überlege, es ist so, wenn ich das Wort sage, dann schlagen mich alle und auch zu Recht. Aber es ist leicht nuttig. Hm. Und sie, also wirklich ganz, ganz eng, ganz, ganz kurz und so, also so gar nicht, wie man repräsentieren würde quasi.
Ich muss an Nina Kunzendorfs Rolle im Tatort denken.
Ja, so ähnlich, aber noch kürzer und noch enger. Aber genau so, ja. Und das macht natürlich dann auch den Eindruck, dann nimmt sie halt auch keine ernst, weißt du. Und dazu kommt halt, dass sie halt auch ihre Personalität ist halt auch nicht die einfachste, dadurch, dass sie halt ständig mit diesen Informationen, die auf sie einfluten, von überall her sich auseinandersetzen muss. Und ja, und es ist nicht so einfach. Also deswegen hat sie zum Beispiel auch diesen Job als Putzfrau, weil sie eben es nicht schafft. Also sie hat ganz große Probleme mit Autorität und sie schafft halt nicht, sich einzuordnen in normalen Arbeitsalltag. Und ja, das macht das alles nicht einfacher. Und dadurch, dass es aber so eine ganz schwierige Persönlichkeit ist und so eine ganz abgedrehte Persönlichkeit, macht es total viel Spaß. Hm. Und das ist total lustig, weil in der französischen Originalvariante ist die halt so richtig rotzig. Also manchmal möchte ich die auch nehmen und einfach nur schütteln und sagen, das geht so nicht. Wenn du meine Arbeitskollegin wärst, hätte ich dir schon dreimal gegen die Wand geklatscht. Und in der amerikanischen Version, High Potential, ist das alles doch ein bisschen sehr geglättet. Also es ist immer noch super.
Aber im Trailer ist mir das da auch schon aufgefallen. Da dachte ich auch schon, uch, was
aber
ist das?
Die französische Originalvariante ist tatsächlich noch rotziger.
Ich glaube, dann möchte ich die französische Version gucken.
Ja, also guck dir die französische Version wirklich. Ich hätte es nicht gedacht. Und ich habe ja tatsächlich zuerst High Potential gesehen und wusste gar nicht, dass das auf einer französischen Originalserie basiert. Und aber ungefähr zur gleichen Zeit, zu der dann High Potential in den USA startete, hatte die ARD die französische Serie in der Mediathek. Und ich guckte so durch die Mediathek und las die Beschreibung und dachte, das klingt wie High Potential. Und dann habe ich gegoogelt und habe festgestellt, ach ja, das ist High Potential. Mhm. Und das Krasse ist, die erste Staffel, also man kann das immer noch sehr gut auch gucken, auch wenn man High Potential zum Beispiel schon gesehen hat, aber die erste Staffel, die ist so unverschämt 1:1 geklaut, das ist unglaublich. Das ist nicht nur eine Folge oder so, das sind also alle Fälle aus dieser ersten Staffel sind 1:1 genau die Fälle, die auch in der ersten Staffel in der französischen Serie drin sind. Und ich denke mir so krass, dass die halt einfach so ganz unverschämt wirklich das einfach remaken. Hm. Also die haben sich nicht nur inspirieren lassen von dem Stoff, sondern die haben auch einfach die Fälle komplett 1:1 geklaut. Ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein, ey.
Na, wahrscheinlich haben sie da schon irgendwelche Lizenz.
Natürlich, aber dass es halt so 1:1 wirklich ist, das hat mich sehr gewundert. Und High Potential ist halt eine aktuell der erfolgreichsten Serien in den USA. Die haben noch und nöcher Einschaltquoten und ich finde es total lustig, dass es also trotzdem zu funktionieren scheint. In den USA, das Einzige, was sie geändert haben, ist, es gibt eine B-Story, die dreht sich um den ersten Mann von dieser Hauptfigur und die ist anders, also im Amerikanischen als im Original. Aber ansonsten ist die Hauptgeschichte halt identisch und sogar die Namen sind identisch. Ich habe ja manchmal, ist es ja so, dass dann die Namen wenigstens geändert werden. Nee, alles gleich. So krass. Also, also auf jeden Fall, ich habe viel zu lange darüber erzählt. Ich wollte gar nicht so lange darüber erzählen. Also ich wollte sagen, in der ARD-Mediathek ist die französische Originalserie drin, die ich empfehlen kann. Sowohl mit einer OMU, also Original mit Untertiteln, als auch in der deutschen Synchro. Die deutsche Synchro ist immer so ein bisschen cringig manchmal. Aber da mein Französisch nicht gut genug ist, gucke ich tatsächlich in der Synchro.
Ja.
Weil ich die Nerven nicht hatte für Untertitel. Manchmal, weißt du ja, hat man auch einfach nicht die Lust, dann sich noch zu konzentrieren. Naja, und auf jeden Fall sind es 5 Staffeln. Die neueste Staffel ist die 5. Und mit dieser neuesten Staffel, die sie eingestellt haben, haben sie dann auch einfach die anderen Staffeln komplett mit reingestellt. Das heißt, man kann jetzt also Staffel 1 bis 5 sich angucken.
Cool.
Ja.
Ich habe als Tipp dieses Mal mitgebracht den SRF Krimi Play Podcast, also SRF, der Schweizer Rundfunk. Ich glaube, wir haben über den auch schon mal gesprochen, weil das ein ganz toller Podcast ist, weil die beiden Moderatoren immer eine Einordnung des jeweiligen Falles machen, vorher und hinterher. Und die arbeiten auch beide im Hörspielbereich, unter anderem eben auch für den SRF selber. Und dieses Jahr ist ein Jubiläumsjahr für Agatha Christie, was ich jetzt durch diesen Podcast mitbekommen habe. Gut.
Ja. Weil ich dachte, will er auf Agatha Christie hinaus? Ja, will er.
Er will auf Agatha Christie raus, genau. Und zwar haben sie zum einen 4 Hörspielfälle, die neue Folgen von Miss Marple sind. Das ist natürlich erstmal irgendwie so ein Sakrileg. Ich erzähle ja auch immer gerne, wie sehr mich das nervt, dass diese ganzen Sherlock Holmes Derivate immer stattfinden, weil die Rechte frei sind und so.
Die nennen sich so schön Pastiche.
Genau, sehr schön.
Das klingt immer so toll. Du denkst immer, Wunder, was es ist. Und dann findest du irgendwann heraus, es bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass jemand einfach weitergeschrieben hat.
Genau. Aber halt dabei dann auch Aspekte hervorgebracht hat, die bei dem Original von Agatha Christie vielleicht so nicht drin gewesen wären oder so. Also es sind vier Fälle, ich glaube sogar von vier verschiedenen AutorInnen.
Ja, und zwar ist das, wenn es einen interessiert, es sind vier Geschichten, die stammen aus einem Sammelband, wo ich glaube 20 moderne Autoren in die Agatha Christie-Welt eingetaucht sind und dann eben diese 20 Pastiche geschrieben haben. Das heißt, mehr als nur diese vier, die dann auch jetzt vertont worden sind. Und wenn einer sich dafür interessiert, dann ist so ein Sammelband vielleicht auch eine ganz schöne Geschichte für ein Geschenk oder so zum Geburtstag oder sowas. Und hier muss man aber kurz sagen, da muss ich einmal kurz dazwischen grätschen, diese vier Geschichten, die erzählt werden, sind keine Hörspiele, sondern es sind inszenierte Lesungen.
Ja, stimmt. Also sie sind mir vorgekommen wie Hörspiele, weil irgendwie arbeiten die total gut mit Musik und allem drumherum, aber es ist irgendwas dazwischen. Aber genau, es sind keine verteilten Rollen, sondern vorgelesene Geschichten. Und ich habe auf jeden Fall nach den vier Geschichten extreme Lust, dieses Buch zu lesen einfach, weil das so schön ist, irgendwie eine zeitgenössische Geschichte zu lesen, die aber eben doch mit Miss Marple oder von Miss Marple handelt. Und eben nicht der Rutherford Miss Marple, sondern tatsächlich der Agatha Christie Miss Marple, wenn man so möchte, diesem etwas schrulligen, stillen Dämchen, was so im Hintergrund sitzt und dann den Fall aus dem Nichts löst. So.
Die Original Miss Marple ist ja auch nicht, ja genau, also du sagst ja Rutherford, also ist ja auch eben nicht diese gemütliche Kleine, sondern obwohl ich die ja sehr, sehr liebe, also ich liebe die ja wirklich richtig doll, aber das ist natürlich nicht die Miss Marple. Hier kann man vielleicht jetzt noch begleitend erwähnen, das sind eben die vier Pastiche, die ich auch übrigens sehr gut verfilmt fand. Es gibt gerade im MDR auch Kriminalgeschichten von Agatha Christie, die quasi als Hörspiele inszeniert worden sind. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Fälle zwischen 15 und 50 Minuten, also unterschiedlich von Fall zu Fall. Und die sind auch neu gemacht worden, soweit ich weiß, vom
Die vom sind auch nur eingelesen, ne? Das sind auch nur gelesene Geschichten, keine Hörspiele. Die habe ich nämlich auch gelesen, auch von verschiedenen Vorlesenden vorgelesen.
Genau, also das sind Hörbücher.
Stimmt, die sind auch toll. Und dann im SRF-Podcast weiter vorne, also ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, gibt es noch einen Schmankerl von Agatha Christie, nämlich die haben eine Hörspielfassung vom, auf Deutsch, der Fuchsjagd reingestellt. Im Original heißt das Stück Three Little Mice, glaube ich.
Ja.
Und eigentlich kennt man es auf Deutsch als die Mausefalle. Das ist das Theaterstück von Agatha Christie.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht das eines der allerbekanntesten Agatha Christie, also Stücke überhaupt. Dann packen wir den Link mit in die Shownotes, oder? Denke ich mal.
Ja, gerne, genau.
Ja,
ja, die Mausefalle ist das. Ist auch eines der am längsten laufenden Theaterstücke und eine der wenigen Sachen, die ich sofort auf meinen Plan geschrieben habe, als ich aus Versehen alleine nach London fliegen musste.
Ah, Cats und
Cats habe ich nicht gesehen, aber Wicked.
Okay.
Wicked und die Mausefalle.
Gut. Ich höre gerade übrigens aktuell kein Hörspiel, sondern ich glaube, es ist die dritte Staffel oder die vierte sogar schon. Ja, die eins, zwei, ich glaube die dritte von Wild Crimes. Die erste Staffel Wild Crimes war Jagd auf Bruno, den Bären, weißt du, damals den Problembären.
Ja.
Die zweite Staffel ging um Siegfried und Roy und die Tigerattacke. Und jetzt die dritte Staffel, die ich aktuell höre, heißt Rache der Orcas und geht um dieses Phänomen, dass ja vor Spanien und Portugal Orcas aktiv Segelschiffe angreifen und man sich eben fragt, warum. Also da hast man vielleicht ja mitbekommen letztes Jahr.
Ja.
Und das ist eben eine Doku darum und es sind immer ungefähr Folgen von einer halben Stunde und es sind vier Folgen für eine Staffel. Ich habe auch die anderen Staffeln alle gehört und ich finde sowas, es ist so eine Mischung aus Sensation, Wissenschaft und True Crime, aber ich höre das ganz gerne, ehrlich gesagt. Ja.
Klingt ganz spannend.
Ja, wunderbar. Ja, dann danke für die Tipps. Und dann lass uns doch mal starten. Also, gestorben ist, und ich habe ihn hier trotzdem mit reingenommen, es ist keine Hollywood-Celebrity, aber es ist eine Celebrity im weitesten Sinne, und zwar Erich von Däniken mit 90 Jahren. Und Erich von Däniken ist ja eigentlich, ich meine, wenn wir wirklich ganz harsch und ehrlich sind, ein Lügner und Betrüger. Oder jemand, der sein eigenes Kool-Aid getrunken hat, ich weiß es nicht.
Ja, das ist denn die Magie an ihm gewesen, glaube genau, ich, dass man es nicht so genau wusste.
Dass er einfach selber geglaubt hat, was er behauptet hat. Das Ding war, vor allen Dingen in den 90ern war der halt echt groß und das ist halt auch genau die Zeit, in der ich halt Teenager war, sodass ich da auch echt diesen ganzen Hype mitbekommen habe. Und zwar Erich von Däniken ist ein Schweizer, ja eigentlich Schriftsteller, muss man sagen, gewesen, der eben jetzt im Alter von 90 Jahren gestorben ist und der behauptet hat, unter anderem ganz viele Dinge, aber unter anderem, das war so das Prominenteste, glaube ich, dass Außerirdische eben die Erde besucht haben und dadurch, also das war seine Theorie, lassen sich halt viele Dinge erklären. Also wir haben ja doch so ein paar Phänomene auf der Erde, wo man bis heute nicht weiß, wo, wieso, weshalb, warum, ob es jetzt die Kornkreise sind oder aber andere Dinge, die für uns heute nicht erklärbar sind. Und er hat halt behauptet, ja, also Aliens hätten uns besucht, so. Und ich erinnere mich auch daran, dass dann in den 90ern auch riesige Dokumentationsreihen und was nicht alles gemacht worden ist, wo Erich von Däniken halt ganz genau bewiesen hat, warum diese Höhlenzeichnungen an der Wand Aliens sein müssen und warum das bedeutet, wir wurden von Aliens besucht und so weiter. Der hatte auch noch ganz andere viele, ja, abstruse Theorien, sag ich mal. Aber die Außerirdischen, das war das Ding, was in den 90ern halt so riesengroß war. Und ja, also ich sag mal so, sämtliche seriösen Wissenschaftler haben halt gesagt, es ist Bullshit. Die Medienindustrie, also TV, Fernsehen etc., die haben sich natürlich draufgestürzt und das wurde vermarktet ohne Ende.
Bis hin zum Theme Park zum Schluss.
Ja, also es hatte so ein bisschen so ein, auch so eine, also ja, es ging natürlich um Außerirdische und so weiter, aber es hatte dann auch so ein bisschen so eine Vorhersagen-Feeling, so ein bisschen moderner Nostradamus oder so, weißt du, also so irgendwie, ja, ich weiß nicht, die Leute sind halt echt ausgerastet. Der hat auch ganz viele Bücher geschrieben und so weiter, also das ist immer, wenn du irgendwo ins Wohnzimmer gekommen bist von, ich weiß nicht, deinem Onkel dritten Grades oder so, du musstest dann das Bücherregal aussortieren, da standen immer drinne, mindestens ein Däniken und mindestens ein Kishon. Weißt du, und so, also so diese Klassiker, die man
und
da hat.
Und ein Konsalik.
Ja, genau.
Da gab es ja sogar noch so einen zweiten, den habe ich aber wieder vergessen, der da auf der Welle noch so mitgeritten ist.
Ja, du, da gab es einige. Es gab auch so einen Magier, der sich irgendwie mit auf diese Schiene gesetzt hat, wo du nicht so richtig wisst, also der hat dann irgendwie so eine Nummer da draus gemacht und du wusstest nicht, oh, ist der jetzt ein wirklicher Zauberer oder ist es ein Magiker? Oder also ja, es war alles ziemlich irre. Und man hat dann aber tatsächlich, muss man auch sagen, also ich habe von dem in den letzten 20 Jahren locker nichts mehr gehört. Der hatte irgendwie seine Hochzeit in den 90ern und dann ist es aber auch irgendwie alles eingeschlafen, irgendwie so.
Ja, früh 2000er noch vielleicht, da gab es halt diese Diskussion, ob er diesen Themepark eröffnen darf in der Schweiz.
Okay.
Und ich glaube, er hat den sogar zum Laufen gekriegt, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt.
Ja, und ich meine, wenn er dann zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche biblischen Berichte genommen hat und gesagt hat, keine Ahnung, die angebliche Erscheinung Gottes wäre nur eine Landung eines UFOs gewesen, Die Diskussion, auf die würde ich mich ja sogar noch einlassen. Wenn es dann aber so weit geht, dass sie dann halt auch noch ganz ausführlich im Detail diskutieren, ob denn außerirdische Geschlechtsorgane haben und welche, dann sage ich mir, okay, jetzt sind wir einen halben Schritt zu weit gegangen. Also ja, es war alles sehr weird teilweise. Ja, also Erich von Däniken mit 90 Jahren gestorben. Dann hatten wir Bob Weir, der mit 78 Jahren gestorben ist. Und zwar ist das der Gitarrist von Grateful Dead, einer auch bekannten Band und wie gesagt, jetzt mit 78 Jahren dann gestorben und er hatte leider Krebs, also ist dann halt an den Folgen von Krebs gestorben und interessanterweise war auch meine Timeline wieder voll mit lauter Leuten, die eben totale Grateful Dead Fans waren und ich dachte so, wow, dass es überhaupt noch so viele Grateful Dead Fans gibt, aber offensichtlich, ja.
Ich glaube, ich habe überhaupt kein Verhältnis zu dieser Band, außer...
Ja. Also Rock, halt Rockband, vor allen Dingen glaube ich, also ich glaube die größte Zeit war so 60er, 70er und ja, Psychedelic Rock wird auch öfter mal gesagt, so ein bisschen okay. So, ja.
Und die Fans hießen Deadheads, da heißen
ah,
Deadheads.
Okay, siehste, soweit bin ich da auch gar nicht eingetaucht, aber das ist mir auch mal ein geiler
auf
Name,
jeden
oder?
Fall.
Ja, und sie hatten so Hits wie zum Beispiel Touch of Grey, Truckin', Casey Jones. Also wenn ihr die hört, ihr kennt die auch. Sogar ich kenne die. Deswegen, ja. Ja, das war das.
Ich verkneife mir irgendwie, weil ich ihn auch nicht ganz konstruiert kriege, einen Witz mit Grateful und Dead.
Ja, ja. Dann haben wir TK Carter, der mit 69 Jahren gestorben ist. Dick Carter ist vor allen Dingen bekannt aus John Carpenter Horrorfilmen wie The Thing zum Beispiel und ist jetzt, wie gesagt, mit 69 Jahren gestorben. Also er hatte wohl Diabetes und Herzprobleme und überhaupt war gesundheitlich belastend und ist da entsprechend jetzt an den Folgen gestorben. Ich gucke nur gerade, wo war er noch drin, nicht nur in The Thing, sondern zum Beispiel auch, ach ja, zum Beispiel auch in Filmproduktionen wie Space Jam oder Runaway Train oder Domino. Außerdem hat er zum Beispiel auch in der Comedy-Serie Dave mitgespielt. Also so ein bisschen in alle Ecken und Enden, aber vor allen Dingen eben hauptsächlich bekannt aus John Carpenter's The Thing. Ich denke, das ist so ein bisschen, das hat ja auch Kultstatus mittlerweile und deswegen, ja. Ja, 69 ist halt auch kein Alter, aber ich meine gut. Dann hatten wir auch noch Michael Henbury, den möchte ich nur kurz erwähnen. Und zwar, das war der kleinste Mann Englands, soweit ich weiß. Und der hat unter anderem in Star Wars einen der Ewoks gespielt, nämlich Ewok Tibo. Und ja, und Michael Henbury ist dann jetzt leider verstorben mit 67 Jahren. Ja, und sozusagen als alter Star Wars-Fan möchte ich den hier einmal erwähnt haben. Dann hatten wir natürlich auch Kranke, unter anderem Andrea Plewig, die an Silvester auf ihrem linken Auge das Augenlicht verloren hat. Und ich so, what the fuck? Also zuerst mal fing das Ganze damit an, dass ich erst mal gelesen hatte, nur verliert Augenlicht und ich dachte aber erst temporär. Ja, weil dass sie halt einfach eine Rakete ins Auge bekommen hat oder einen Funkenflug oder was, habe ich gelesen, nee, die hat wirklich richtig ihr komplettes Augenlicht verloren. Das war das eine. Und das zweite war, wer ist Andrea Plewig? Und Andrea Plewig ist aber eine Moderatorin, die sehr, sehr gut auch mit vielen anderen Moderatoren befreundet ist, unter anderem auch Vera Entwehen zum Beispiel oder aber auch, wie heißt denn die Blonde, die Riverboat auch moderiert. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber mit der zum Beispiel auch, wenn man so auf Instagram geht und sie, da sieht man halt, dass sie öfter so in Gruppenfotos auftauchen. Sie moderiert unter anderem, hatte ich gelesen, ich glaube aus
Astro TV, glaube ich. Ne?
Ach richtig, genau, sie moderiert Astro TV, genau. Ich meine, das ist ja jetzt auch was, was ich, ja.
Und Riverboat moderiert Kim Fischer.
Kim Fischer, genau, richtig. Weil wenn man auf ihr Instagram geht, da sieht man halt so viele Gruppenfotos von Kim Fischer, Vera Entwehen und sie halt, die sind da irgendwie so eine Truppe von fixen Freunden, die halt viel miteinander unternehmen. Ja, und genau, und Andrea Plewig hat halt ein Video eingestellt bei sich auf Instagram, wo sie halt erzählt hatte, wie das passiert ist. Und zwar hatte sie wohl, also die hat auch Kinder und so, und dann hatten die halt an Silvester Feuerwerk machen wollen und haben so eine Batterie gekauft, wo du nur einmal anzündest, weißt du, und dann geht es halt alles hoch. Und da ist wohl was schiefgegangen beim Entzünden und dadurch ist eben, ja, hat sie eben quasi so eine Explosion also am Auge abbekommen und hat dadurch tatsächlich ihr Augenlicht verloren. Sie hatte erzählt gehabt, dass sie alle Sicherheitsvorschriften eingehalten haben und dass es da einfach einen Materialfehler quasi gegeben hat und das also im Nachhinein, weil halt unter diesem Video, das sie halt eingestellt hatte, wo sie davon erzählt hatte, haben halt natürlich 1000 Leute kommentiert und daraufhin hat sie noch ein neues Video eingestellt, wo sie halt darüber gesprochen hat, dass sie das unmöglich findet, wie die Leute reagiert haben, weil halt einfach ganz viel Hass über sie ausgekübelt worden ist, so nach dem Motto, wenn sie zu blöd ist, sowas zu bedienen, dann soll sie es halt auch nicht anmachen, ja. Und dann hat sie halt gesagt, es sind alle Sicherheitsvorschriften eingehalten worden, es war halt einfach eine Verkettung auch von vielen unglücklichen Umständen, die dazu geführt haben. Und sie würde jetzt halt einfach im Nachhinein sagen, dass man Silvester auch problemlos ohne groß Böllern oder Knallen also bestreiten kann und trotzdem seinen Spaß haben kann. Und möchte da einfach hier nochmal dazu aufrufen, am besten ganz ohne Böller. Das hat sie jetzt halt natürlich als böse Konsequenz des Ganzen entsprechend erlebt. Naja, und jetzt ist halt tatsächlich einfach das Augenlicht komplett weg. Und das finde ich halt richtig krass.
Ja, super tragisch. Weißt du, was ich echt dreist finde? Jemandem, dem sowas passiert, auf Social Media drunter schreiben, dass du das nicht richtig gemacht hast.
Ja, und halt einfach nach dem Motto, das ist so unverschämt. Das ist super unverschämt. Sie hat halt dann auch in dem Video noch ein bisschen darüber geredet, also generell über halt Hate-Kommentare und so weiter. Und sie meinte, dass sie das halt, also sie meinte halt auch, sie ist halt froh, dass sie in ihrem privaten Umfeld halt so viele wirklich auch sehr gute Freunde hat, die jetzt auch zu ihr stehen und ihr helfen und die ihr da den Rückhalt geben, sodass diese Hate-Kommentare, die dann gekommen sind, natürlich auch etwas sind, was sie klar immer noch wütend und traurig macht, aber nichts, was sie so sehr tangiert, dass sie im echten Leben so weit runterziehen, dass das jetzt ein Schaden wäre.
Hm.
Aber hat sie gesagt, allein die Tatsache, dass dann Leute so drunter reagieren, das kann sie auch gar nicht nachvollziehen. Und dann hat sie nochmal ganz groß ausgeholt und hat nochmal über generell den Hass in der Welt gesprochen und den Hass im Internet und so weiter und so. Und hat dann den Bogen wieder zurückgeschafft zu ihrer Situation. Also es war relativ beeindruckend, muss ich dir sagen. Aber das hängte sie ihr, man hat gemerkt, es hing ja so auf dem Herzen.
Sie ist Moderatorin.
Ja, und man merkte aber auch genau, genau, aber also irgendwie war ihr das dann auch wichtig, ja. Und ich dachte nur so, krass. Also das hört man ja wirklich selten, dass es dann doch so, also man hört oft, dass an Silvester Dinge passieren, aber dass dann wirklich das jetzt so nachhaltige Konsequenzen hat, das ist halt auch irgendwie krass.
Ja.
Aber ich meine, gut, es gibt auch genug Leute, die sich Finger wegsprengen und so. Also, das ist auch, naja, ich habe es gerade noch sehen gesehen.
Hab ich hier auch gelesen nach Silvester, wie viele Leute eingeliefert wurden, wie viele Hände verloren gegangen sind und so.
Ja.
Ich finde das ja auch alles total schlimm und ich finde es auch unvernünftig oder so. Ich hatte als Kind auch mal so eine Erfahrung, dass mir so eine wilde Hummel am Ohr vorbeigeflogen ist und so. Ja. Aber das kann man denken oder vielleicht, weiß ich nicht, im persönlichen Gespräch, nachdem man dann den anderen irgendwie versichert hat, dass es einem leid tut, wie furchtbar der Unfall ist, vielleicht mal drüber reden oder so. Aber jemandem anders per Social Media, den man nicht kennt, drunter kommentieren, du hast das falsch gemacht, ist echt.
Ja, vor allen Dingen, weil
dreist.
Aber nicht nur das, nicht nur du hast das falsch gemacht, sondern auch noch, du warst auch noch zu doof und so, weißt du?
Ja,
also,
genau.
Macht man,
also selber
so halt auch
mäßig.
Noch. Ja, ja. Das ist echt unmöglich, ja.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht
ja,
zu sorgen, sagt der
ehrlich,
Volksmund.
Ey. Ja, naja, also das war jetzt ein nicht so schöner, Anführungszeichen, Umstand. Ebenfalls krank oder ja geschlagen gewesen war Pavel Travnicek. Und wenn ihr euch fragt, wer ist denn Pavel Travnicek, dann sage ich laut, der Schauspieler, der den Prinzen in Drei Haselnüssen für Aschenbrödel gespielt hat.
Immer wenn in diesem Podcast tschechische Namen vorkommen, geht es um Drei Haselnüsse.
Ja, genau. Also 99% der Fälle, das ist richtig. Aber der ist ja jetzt auch schon, ich sag mal, einige Jährchen alt. Ich meine, 75, genau. Wir denken da jetzt einfach nicht dran. Der war ja damals, also ich weiß nicht, wie alt er war, aber ich würde sagen, locker in seinen 20ern, als er den Film gedreht hat. Der war jetzt leider im Krankenhaus, also in einem Prager Krankenhaus, wobei seine Frau sich eben gemeldet hat und gesagt hat, dass, also quasi ihr Mann gerettet werden konnte, beziehungsweise, dass es ihm jetzt einigermaßen gut geht. Ihr Mann sei neu geboren worden, was auch immer das eigentlich bedeuten soll. Und zwar hatte er wohl Probleme mit dem Herzen und ist in der Kardiologie behandelt worden und hat einen vierfachen Bypass gekriegt, der Gott sei Dank gut gelaufen ist. Deswegen eben auch dieses quasi wie ein neues Leben, das da jetzt begonnen ist. Und ein vierfacher Bypass ist auch krass. Also Bypass sowieso, aber vierfach dann gleich an einem Stück. Also da muss einiges, ich sag mal, verstopft gewesen sein. Und sie hat halt noch gesagt, dass vor ihnen jetzt, na klar, noch eben ein weiter Weg liegt, wo halt auch einfach Rehab und so weiter gemacht werden muss. Aber sie hat auch betont, dass ihr Mann halt eine enorme Willenskraft hat und dass er einfach froh und glücklich ist, dass es alles so gut gegangen ist und auch alle wirklich herzlich von der Intensivstation her grüßt. Was ich noch interessant finde, ist, er ist ja 75 und sie ist 40. Nur mal so am Rande übrigens. Und ja, also Punkt. Ich freue mich, dass alles gut gegangen ist. Aber als ich dann gelesen habe, weil man muss ja dazu auch sagen, also zum Beispiel, also die meisten Leute, die wir aus diesem Film kennen, sind mittlerweile ja schon verstorben. Vor allen Dingen eben auch diejenige, die die Prinzessin gespielt hat oder was heißt Prinzessin, die dann kommende Prinzessin, also das Aschenbrödel, Libuse Safrankova, ist halt 2021 gestorben im Alter von 68 Jahren. Das heißt, da haben wir sozusagen schon mal die weibliche Seite des Filmes nicht mehr da. Und wenn dann jetzt auch noch der Prinz stirbt, dann wäre ich extra traurig gewesen. Aber in diesem Fall hat er Gott sei Dank überlebt und ich hoffe, dass er sich dann wieder berappeln kann ein bisschen.
Ja. Klein Röschen ist 2004 schon gestorben.
Ja, aber die war ja auch ein ganzes Stück älter. Ja, ja. Ja, also da sind wir glücklich, dass das soweit alles wieder in die richtige Richtung geht. Dann haben wir irgendwie sehr viele, ich weiß nicht, Festgenommene und Kriminelle und so gehabt dieses Mal. Ich dachte so, wo kommen die denn alle her? Kiefer Sutherland, kennst du, oder?
Ja. Schon mal gehört.
Sohn von Donald Sutherland, der ja leider mittlerweile auch verstorben ist, beides Schauspieler. Kiefer Sutherland, durch ganz, ganz viele Filme und so weiter bekannt, aber zum Beispiel auch durch die Serie 24.
Richtig.
Und er hat jetzt eine
Flatliners.
Ja, und alles Mögliche. Hier, ich erinnere mich auch an die drei Musketiere oder so, obwohl es war die 90er, also das war nicht eine seiner größten Rollen.
Ja, Kiefer Sutherland ist so ein sehr 90er
konnotierter. Alles.
Schauspieler für mich.
Designated Survivor war doch auch ein Erfolgshit, hat keiner mit gerechnet gehabt vor ein paar Jahren, auch eine Serie. Also auf jeden Fall hat er jetzt eine Auseinandersetzung gehabt mit einem, ich glaube, war das ein Uber-Treiber? Es war auf jeden Fall ein Fahrer, den er gebucht
genau,
hatte.
Genau, so eine Art Taxifahrer.
Ja, und man weiß aber auch nicht wirklich warum, oder? Also er ist verhaftet worden, weil er in eine Auseinandersetzung geraten ist mit seinem Fahrer.
Der Fahrer hat die Polizei gerufen, weil er sich bedroht fühlte von Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland wollte, glaube ich, einfach nur während der Fahrt aussteigen. Und dann gab es Missverständnisse mit dem Fahrer, weil der irgendwie auch
Aber er hat, glaube ich, gesagt, fahr jetzt bitte rechts ran. Ganz ehrlich, genau. Wenn ich der Fahrer wäre, und ich bin ja sowieso schon in so einem Rideshare, also ich bin kein Taxi oder so, und mein Kunde sagt, ich möchte jetzt hier rechts aussteigen, dann werde ich doch rechts ranfahren, würde ihn bezahlen lassen und aussteigen lassen. Also das wäre mir doch scheißegal, Hauptsache ich krieg meine Kohle.
Ja, irgendwie haben die sich nicht verstanden und dann wissen wir ja nicht, wo die sind. Wenn die auf dem Highway sind, darf
ja, gut,
der vielleicht
okay.
gar nicht aufsteigen.
Naja, auf
keine
jeden
Ahnung.
Fall, also die Seite von, also Kiefer Sutherland sagt halt, der hat mich nicht rausgelassen. Und der Fahrer sagt, ja, also er wollte hier einfach raus und es ging nicht, so.
Ja, und er hat gedroht, mich umzubringen, wenn ich nicht anhalte. Also der muss ihm irgendwie körperliche Gewalt angedroht haben. Daraufhin hat er dann den Notruf gewählt. Und er hat auch noch behauptet, dass er angegriffen wurde, tätlich dann in der Folge.
Mit seinen Händen hätte er ihn angegriffen. Aber was genau das bedeutet, wurde jetzt auch nicht spezifiziert. Hat er ihn einfach geschüttelt oder hat er ihn am Hals gegriffen oder also hat er ihn geschubst oder was auch immer. Also ich meine, also ich kann beide Seiten sehen. Ich sehe halt, also wenn es wirklich so ist, Kiefer Sutherland hat ja gesagt, er hätte angeblich dreimal ihn gebeten, rechts ranzufahren und der Fahrer hat ihn nicht rausgelassen. Und ganz ehrlich, dann würde ich mich auch bedroht fühlen. Auf der anderen Seite kann es genauso gut auch sein, dass der Fahrer vielleicht gesagt hat, der kann hier nicht anhalten, aus was für Gründen auch immer. Und dann ist halt Kiefer Sutherland ausgerastet. Also du hast halt irgendwie beide Perspektiven und nur eine davon ist, glaube ich, die richtige. Na und jetzt, Kiefer Sutherland ist dann verhaftet worden und war dann tatsächlich auch kurz im Gefängnis, ist dann aber unter einer Auflage von $50,000 Kaution, die er dann gezahlt hat, wieder entlassen worden und muss dann am 2. Februar vor Gericht erscheinen, wo dann eben der Fall entsprechend geklärt wird. Ja, also ich meine, was sagst du dazu? Ist irgendwie komisch, oder?
Das klingt nach einem sehr eskalierten Missverständnis irgendwie für mich.
Das Erste, was ich gelesen hatte, war ein Kommentar, wo jemand geschrieben hat, wie viel hatte er getrunken? Ich weiß es nicht. Naja.
Das wäre natürlich irgendwie eine
Erklärung.
Interessante Randinformation,
ja,
falls
ja.
eine. Also ich hoffe nicht der Fahrer, sondern
nein, der Kiefer, ja genau. Ja. Also es klingt auf jeden Fall alles sehr seltsam. Ich bin gespannt, was am 2. Februar dann daraus wird. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es vielleicht dann einfach beigelegt wird mit einer Geldstrafe oder so, weil ich meine, oder außer es gibt Kamerabeweis, das weiß ich nicht, ob vielleicht, also irgendwie muss man, weil wie will man das beweisen? Hier steht halt Aussage gegen Aussage. Ja, naja. Wer ebenfalls Probleme hatte mit der Polizei, ist Nino D'Angelo, der Sänger, der unter anderem soll man Schlagersänger sagen?
Ich würde sagen, Nino D'Angelo singt Schlager, ja.
Der bekannt geworden ist mit, ich glaube, seinem größten Hit, Jenseits von Eden. Und auch schon einige Jahrzehnte, muss man sagen, her. Arbeitet natürlich aber immer noch recht erfolgreich als Sänger. Und gegen ihn war ein Strafbefehl ausgestellt worden, der jetzt eben vollzogen wurde. Unter anderem wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das kommt uns doch bekannt vor, oder?
Irgendwie, ja.
Also, ich meinte, dass Leute ohne Führerschein fahren. Also, das hatten wir doch jetzt in letzter Zeit öfter mal.
Genau, fahren ohne Fahrerlaubnis und verbotene Kraftfahrzeugrennen wohl in Parkhäusern nachts oder so. Das ist, also es klingt
und
so, als ob die...
glaube ich auch, oder? Wahrscheinlich genau. Dann während des Rennens, ja.
Das klingt, als ob die Fahrerlaubnis auch schon weg ist, weil davor schon Rennen stattgefunden haben oder so.
Also es heißt irgendwie, dass dieser konkrete Vorwurf, mit dem er jetzt verhaftet worden ist, sich wohl auf einen Vorfall vom Juli 2025 bezieht, wo er eben in einem Parkhaus in Kempten so ein Rennen durchgeführt hat. Und der Sänger, also aber er hat sich selber dazu jetzt noch nicht geäußert. Das klingt für mich auch ehrlich gesagt ein bisschen so, als wäre das eine Spielschuld. Also das ist ja dann, man macht das ja nicht einfach so, weil man irgendwie keine Ahnung, also natürlich spielt da auch, ich glaube, also dieses Nervenkitzeln und so, das spielt schon eine Rolle.
Leute machen das
aber
schon
in der
so.
Regel machst du es doch, glaube ich, damit du Kohle verdienst, oder? Also der dann gewinnt, kriegt doch dann bestimmt auch das Geld.
Ach so.
Hätte ich jetzt gedacht. Ich weiß es nicht. Wäre meine Spekulation.
So eine Art Wettrennen, bei dem man dann auf sich selber setzt oder so.
Ja. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es nicht geldmotiviert ist, klar. Aber es klingt mir so ein bisschen so, finde ich.
Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass man mit 62 dann noch so um Preisgeld antritt, aber... Mhm.
Also es ist
aber
so
auch
oder
mit
so.
62 einfach so Parkhausrennen zu machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist so oder so. Genau.
Sagen naja, wir mal gut. Abenteuerlustig.
Ja, also er ist auf jeden Fall jetzt verhaftet worden. Beziehungsweise ich hatte dann leider nicht mehr herausfinden können, ist er dann wieder freigelassen worden? Oder also und muss er dann jetzt einfach bis zum Gerichtstermin warten? Das habe ich nämlich nicht mitgekriegt irgendwie. Stand
ich
leider nicht im Artikel drin.
Ich glaube jetzt nicht, dass er seit Juli 2025
nein,
schon Untersuchungshaft sitzt oder so.
Seit Juli 25 steht diese Strafanzeige aus. Und
genau.
Weil er da irgendwie nicht reagiert hat, haben sie ihn halt jetzt verhaftet. Ja. Naja.
Ja.
Dann hatten wir Daniel Stern, der verklagt wurde, weil er Prostituierte oder Prostitution gekauft hat. Daniel Stern ist der Schauspieler, den ich eigentlich nur aus einem einzigen Film kenne, nämlich Home Alone. Und zwar war das einer von den beiden Dieben. Der schmale, lange war es. Also wir hatten den kleinen Dicken und den schmalen Langen. Und er war der schmale, lange. Und ich erinnere mich dran, dass wir über ihn schon mal gesprochen hatten letztes Jahr, weil er doch irgendwie mit seiner Kunstausstellung doch irgendwie so ein Ding hatte. Der hat doch dann auf so einer Farm gelebt und hat da irgendwie
genau.
hat
der
dann
hat sich
irgendwie
auf
so
eine
so
Farm zurückgesetzt und,
genau, und
macht
hat so
Skulpturen
gemacht. Und ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht aussehende. Wir hatten beide
genau.
gesagt, dass wir sehr überrascht waren, dass er offensichtlich einigermaßen skulptieren kann. Und jetzt aber ist er verhaftet worden in
Ventura County.
Ja, genau, richtig.
Also,
und zwar, er ist angeklagt worden wegen Soliciting Prostitution. Das bedeutet doch, er hat, also hat
das
Prostituierte
ist Anbahnung
bezahlt,
von
oder?
Das ist Anbahnung von Prostitution. Ich habe das gerade mal recherchiert, weil mich das interessiert hat. In Kalifornien ist Prostitution offensichtlich illegal, das wusste ich nicht. Das steht ein bisschen in Kontrast zu dem, was ich sonst über diesen sehr liberalen Staat gehört
ja.
habe. Das hat mich sehr erstaunt. Und das heißt, sowohl Prostitution als auch die Anbahnung, das heißt quasi jemandem anbieten, dafür zu bezahlen oder einen Ort zur Verfügung zu stellen oder was zu buchen, in der Absicht, Prostitution in Anspruch zu nehmen, das ist auch alles schon verboten quasi. Nicht nur Prostitution selber, sondern eben auch das Anbahnen. Und das ist die Anzeige, die gegen ihn irgendwie vorliegt.
Ja. Hier steht halt noch, er war irgendwie in den Camarillo. Und aber mehr wissen wir da auch nicht. Es hieß halt nur, er ist halt deswegen entsprechend ja festgenommen worden. Oder noch nicht mal festgenommen, sondern angeklagt worden.
Hm.
Und ja, Punkt. Und danach
genau.
spricht der Artikel nur über seine Rolle in
ja.
Home Alone.
mehr
ja.
wissen wir
und
noch
am 13.
nicht.
Januar war wohl sein, musste er wohl vor Gericht vorsprechen, aber ich habe leider nichts gefunden dazu, wie das ausgegangen ist. Wir können ja das nachreichen, wenn wir das finden. Ich muss ehrlich sagen, mich erinnerte das daran, erinnerst du dich noch daran, was für ein Riesenskandal es damals gewesen ist, als Hugh Grant erwischt wurde? Der
ja.
hat doch auch, und daran erinnerte mich das ehrlich gesagt so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ein Skandal heutzutage wert ist.
Bei Hugh Grant war das aber, naja, weiß ich nicht so genau. Das
naja,
war auch
auf dem Straßenstrich
ne?
im Auto.
Da saß er im Auto.
Ja. ja. Naja, also ich werde weiter berichten, wenn ich weiß, wie es ausgegangen ist. Aber da dachte ich auch sich so, okay.
Mich hat halt vor allem erstaunt, dass die Prostitutionsgesetze so drakonisch sind
ja.
in Kalifornien. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Dann haben wir Timothy Busfield, der angeklagt wurde wegen sexueller Übergriffe gegen Kinder. Und zwar, Timothy Busfield ist ein Schauspieler, der aber auch sehr viel hinter der Kamera als Regisseur und so weiter arbeitet, den die meisten eventuell kennen aus The West Wing. Er ist verheiratet mit Melissa Gilbert. Melissa Gilbert ist die Schauspielerin, die in Unsere kleine Farm Laura Ingalls gespielt hat. Und die beiden sind verheiratet. Also eigentlich kenne ich sie besser, als ich ihn kenne. Aber ihn kenne ich auch. Ich bin ja auch ein großer West Wing-Fan. Und ich wusste gar nicht, dass er mittlerweile auch ganz viel eben hinter der Kamera arbeitet. Und er ist jetzt verhaftet worden eben oder beschuldigt worden, dass er zwei Jungs, mittlerweile 11-jährige Zwillinge, wohl ja missbraucht hätte, beziehungsweise eben angefasst hätte.
Grooming wird ihm vor allem vorgeworfen,
ja,
soweit
beides,
ich das
genau,
verstanden
richtig.
Habe.
Und
genau.
zwar ist es so gewesen, also es geht um eine Serie, wo er als Regisseur arbeitet, The Cleaning Lady, ist ja auch recht erfolgreich, glaube ich. Und da waren die zwei Zwillinge eben als Kinderschauspieler eingestellt worden für eine Rolle, die sie da gespielt haben und waren damals, ich glaube, 7. Und dann sind sie, mittlerweile sind sie 11 und sind durch einen jüngeren Schauspieler ersetzt worden. Das heißt, sie sind entlassen worden und jetzt spielt es eben ein jüngerer Schauspieler Und jetzt kamen eben diese Vorwürfe hoch. Und die jetzigen 11-Jährigen behaupten eben, dass er sie sexuell missbraucht hätte, als sie jünger waren. Und zwar, warte, ich glaube 7 damals oder 8 oder so. Warte mal kurz.
Also er arbeitet mit denen zusammen, seit sie 7 sind. Und die Kinder haben wohl gesagt, dass es Vorfälle gab, schon seit sie zusammenarbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, und also genau, sie haben gesagt, richtig, die Zwillinge haben gesagt, sie sind quasi missbraucht worden oder immer wieder auch betatscht worden und so weiter, seitdem sie 7 sind. So. Und es ist tatsächlich wohl mal auch eine Anzeige eingereicht worden bei Child Protective Services, aber da hat die Untersuchung eben keine ausreichenden Lastenbeweise gefunden. Und deswegen ist es eingestellt worden. Als eben nicht nachvollziehbar, nicht beweisbar. Und er selber behauptet, dass das absolut nicht stimmen würde. Wobei man hierzu sagen muss, also er meinte, die Eltern hätten darauf bestanden, wenn die Kinder dann ans Set gekommen sind, dass wenn die Leute begrüßen, halt immer umarmen. Und er hat sie auch umarmt, also obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Aber er meinte, das sei eben üblich gewesen. Und natürlich wurde man ermutigt, dass man auch sich mit den Kindern ein bisschen beschäftigt, weil man eben wollte, dass die ans Set eben nicht total fremd und steif und ängstlich sind, sondern dass man mit denen auch sich ein bisschen unterhält, die Atmosphäre eben ein bisschen lockerer gestaltet. Und dazu gehörte eben auch, dass man dann sich mal mit denen zusammengesetzt hat, sich unterhalten hat. Und zu Weihnachten zum Beispiel kam dann auch raus, dass die Kids auch Geschenke bekommen haben von Melissa, also sie war wohl zuständig für die Geschenke besorgen, sozusagen. Das heißt, da sind auch zum Beispiel Geschenke ausgetauscht worden.
Die haben sich auch manchmal so abseits von der Arbeit getroffen, privat mit den Eltern und den Kindern.
Ja, aber genau, und dann ist es jetzt, aber ich bin so, also ja, so, also richtig. Und das war aber eben dieses, dass die halt ein bisschen vertraut werden auch mit den Leuten, so. Das, was dahinter stand, so. Und es war jetzt aber so gewesen, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil Timothy Busfeld hat auch eine Vergangenheit, eine Anzeige gehabt wegen Belästigung, aber nicht wegen Kinder, sondern da ist eine erwachsene Frau, hat ihn angezeigt, dass er sie sexuell eben belästigt hätte und hätte ihre Brüste und ihren Genitalbereich wohl angefasst. Das war 2012, also ohne, dass sie das wollte. Und aber auch da ist damals ermittelt worden und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, dass da also nicht genug Beweise für da wären und hat keine Anklage erhoben. Also auch das ist im Sande verlaufen. Und da ist natürlich immer die Frage, verläuft sowas im Sande, weil es halt einfach nicht stimmt? Oder weil halt einfach nicht genug Beweise da sind? Und er hat halt damals, Busfeld hat damals behauptet, dass das nicht stimmen würde, sondern dass die beiden was miteinander hatten, aber beide quasi das wollten. Also es war mit Einstimmung sozusagen. Und vor allen Dingen war es eine erwachsene Person. Und ich frage mich halt, also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht stimmt, der sagt halt, es stimmt definitiv nicht. Wenn jemand, also sexuell, diese Vorgeschichte hat, zum Beispiel jetzt mit einer erwachsenen Person, natürlich schließt es nicht aus, dass man dann auch, also pädophil sein kann. Aber ich sag mal so, wenn man grundsätzlich angezogen ist von Erwachsenen, dann ist man doch, weißt du, was ich meine? Also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann vielleicht dich auch von Kindern sexuell angezogen fühlst, nicht so hoch, oder? Würde ich behaupten. Ich weiß nicht genau,
wie das funktioniert.
Also auf jeden Fall, das ist das eine. Und das ist natürlich, es sind schlimme Vorwürfe, definitiv so oder so. Also für alle Beteiligten selbstverständlich, auch für die Kinder. Und jetzt, du hast halt jetzt zwei Seiten. Du hast halt die Seite der Eltern, die halt sagen, unsere Kinder sind gegroomt und missbraucht worden. Und es ist einfach, der gehört ins Gefängnis und am besten für immer. Und dann hast du aber die andere Seite, Busfeld, der halt sagt, das sind Eltern, die wollen sich halt dafür rächen, dass ihre Kinder ersetzt worden sind mit einem jüngeren Schauspieler und eben, dass die jetzt eben nicht mehr am Set sind und die wollen halt einfach versuchen, so viel Geld rauszuerpressen aus der Situation wie möglich und nichts davon ist auch nur annähernd wahr. So. Ja, und jetzt muss das halt natürlich geklärt werden. Melissa Gilbert ist dann auch mit in alles hineingezogen, weil es natürlich ihr Ehemann ist. Sie hat zum Beispiel jetzt alle Social Media Accounts, Instagram und so weiter komplett gelöscht und hat ein Statement über ihren Anwalt rausgeben lassen, dass sie kein Statement machen wird. weil sie halt jetzt natürlich immer wieder nach Kommentaren und so weiter gefragt wurde, wie ihr Mann übrigens auch. Und sie meinte halt, sie meinte nur, sie steht zu ihrem Mann und wird sich in Zukunft auch nicht äußern, außer eben formelle Statements über den Anwalt. Und aktuell ist es ein laufendes Verfahren, wo sie sowieso nichts sagen wird. So, Punkt. Mhm. Und natürlich aber zerstört es auch sämtliches, unabhängig jetzt an sich, aber es zerstört natürlich auch noch nicht nur sein Image, sondern vor allen Dingen auch ihr Image, weil sie ja auch so als so ein bisschen als The Girl Next Door, so ist America's Sweetheart gilt, weißt du? Also ja. Es ist halt, ja, also alles ganz, 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 ganz schwierig. Und ja, und aber ich meine, also auf der einen Seite, wie gesagt, ich frage mich bei sowas halt, du hast halt diese Vorwürfe und wenn aber wirklich bei einer Untersuchung, ich meine, die waren ja bei Child Protective Service, wenn die halt einfach nicht ausreichend Beweise finden konnten, dann heißt es halt entweder, dass er sehr clever war oder dass wirklich nichts war. Und ich frage mich, wie man das denn entscheiden will.
Im Zweifel für den Angeklagten ist der Rechtsgrundsatz.
Und das Problem ist aber, jetzt stell dir mal vor, er hat wirklich nichts getan, ja? Und das wirst du doch nie mehr los, nie mehr. Nee.
Das ist, also wenn sich das als falsch herausstellt oder so, ist das eine Sache, die wahrscheinlich schwierig rückgängig zu machen ist oder so, ja.
Ja, also das ist jetzt gerade was wirklich kocht und wo halt immer wieder jetzt auch Nachrichten und so weiter durchkamen, also ja, man
er hat sich selber auch in Obhut der Polizei begeben, ne, damit das ja aufgeklärt werden kann und so, ja. Also er ist da schon, habe ich den Eindruck, irgendwie proaktiv. Andererseits findet diese ganze Untersuchung jetzt nochmal 2 Jahre später statt, also weil eigentlich gab es die Anschuldigungen ja schon 2024, dann wurde es fallen gelassen und jetzt ist es wieder aufgenommen worden sozusagen.
Ja, und also, ja, war es nicht auch zeitlich, wenn ich es richtig nachvollziehen konnte, jetzt, dass die ersetzt worden sind gegen jüngere Schauspieler?
Genau, jetzt werden sie ersetzt, aber die Vorfälle waren wohl 22 bis 24.
Ja, aber dass halt jetzt diese Anklage nochmal kommt, ja. Ich meine, liegt natürlich nahe, dass man sagt, das sind Eltern, die wollen einfach nur ausnutzen, dass ihre Kinder halt also durch andere Schauspieler ersetzt werden, weil sie zu alt sind, weißt du?
Ja.
Ja, naja. Puh. Jetzt ist die Frage, wie wir da die Kurve kriegen zu den Beckhams. Denn die haben ja schon länger Streit und zwischen dem ältesten Beckham und seinen Eltern und auch den Geschwistern und so weiter herrscht ja seit längerem auch schon Eisesstille und die hatten ja immer so passiv-aggressive Austausche über Instagram und mittlerweile ist es aber so. Und deswegen erwähne ich das hier nur. Das Ganze hat sich halt jetzt wirklich komplett abgekühlt. Der Brooklyn ist halt nicht zum 50. Geburtstag seines Vaters aufgetaucht. Er ist, beziehungsweise nur mal kurz zwischendrin, er ist nicht gekommen, als David seine Ehrenorden als Ritter bekommen hat. Und die reden auch nicht miteinander. Und wenn sie miteinander reden, dann reden sie auch immer nur mit ihm. Also auch so passiv-aggressiv, dass sie nie mit ihr reden, mit seiner Frau. Also, sondern wenn kommuniziert wird, immer nur mit Brooklyn selbst. Und dann immer auch so komische Kommentare auf Instagram. Und jetzt war wohl so ein Kommentar gewesen auf Instagram. Also jetzt hat Brooklyn seine komplette Familie komplett gesperrt. Also die kommen gar nicht mehr auf sein Instagram-Konto, die hat er komplett rausgeschmissen. Alle, seine Eltern, seine Geschwister, alle. Und Anlass des Ganzen sei wohl gewesen, dass irgendjemand hat ein Kochvideo eingestellt. Ich glaube, der kleine Bruder. Nee, und die, genau, und dann hat die Mutter hat dann irgendwie drunter kommentiert und hatte Brooklyn dann als Ad mit reingenommen. Und daraufhin hat er halt gesagt, das sind halt so passiv-aggressive Versuche, mich irgendwie zu erreichen, mir vielleicht auch Dinge unter die Nase zu reiben, nach dem Motto, siehst du, der kann so toll kochen und du nicht oder so, ja. Und er meinte, da hat die Schnauze voll, dass das alles über Instagram geht, die ganze Zeit, und dass sie da ihn einfach nicht in Ruhe lassen. Und deswegen hat er sie halt alle geblockt. Und da sage ich mir aber auch ganz ehrlich, natürlich hat das Ganze eine Vorgeschichte, aber wenn man dann so dünnhäutig reagiert, dann überreagiert man auch, denke ich. Während die Beckhams sagen, ja, aber wir haben sonst keine andere Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu bekommen, als außer über Social Media. Und ich verstehe gar nicht, was jetzt an einem Kochvideo so schlimm sein soll. Also ja, das sind halt ja zwei Seiten. Und jetzt aber, und deswegen, wie gesagt, habe ich die Story hier reingebracht, war es so gewesen, dass angeblich wohl Brooklyn Beckham nur noch über seine Anwälte mit seiner Familie spricht. Und jetzt auch eine Unterlassungserklärung denen geschickt hat, quasi per Anwalt, wo er eben darauf besteht, dass nur noch über den Anwalt kommuniziert wird. Und dann sage ich mir, wow, also das ist natürlich richtig krass. Weil also vorher hätte man noch sagen können, ja gut, komm, diese Instagram-Spielchen, das ist Kindergartenniveau. Aber wenn wir jetzt schon so weit sind, dass er halt einfach wirklich offizielle Abmahnungen über die Anwälte schickt, dann ist, ich sag mal, die Kacke wirklich am Dampfen, oder? Also meine Güte.
Ein Satz in dem Artikel hat mich sehr aufmerksam gemacht. Da stand nämlich drin, dass Brooklyn und seine Frau versucht haben, mit David Beckham zu reden in der Zeit des Geburtstags, und zwar unter vier Augen, also zu sagen, lass uns mal privat treffen und über alles reden. Und da haben David Beckham und Victoria aber wohl gesagt, nee, wir wollen nicht direkt mit euch reden, kommt einfach zum Geburtstag. Und dann haben sie gesagt, nee, zum Geburtstag wollen wir aber nicht kommen. Und das heißt, sie haben schon irgendwie einen Versuch gemacht, mal so ein direktes Gespräch zu suchen, und das wiederum wurde dann aber von David Beckham und Posh Spice abgelehnt. Also irgendwie...
Wenn es stimmt, ja. Es ist halt das, ja. Problem ist, es klingt alles ein bisschen seltsam. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Beckhams halt auch absolute Kontrolle über alle Narrative behalten möchten. Mhm. Und dazu gehört halt eben auch die Familie. Und wenn dann ein Brooklyn halt sich rauszieht aus der Geschichte und sagt, ich habe mein eigenes Leben und mein eigenes Narrativ und, ja, unterwerfe mich halt nicht eurer Kontrolle, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Beckhams halt da einfach das nicht wollen. Und wenn sie merken, dass sie die Kontrolle verlieren.
Also ich kann mir auch voll erklären, warum Brooklyn keinen Bock hat, auf Instagram zu kommunizieren. Das ist nämlich öffentlich. Also ich hätte auch keinen Bock, wenn es so einen Riss gibt, wenn so grundsätzliche Sachen überhaupt nicht geklärt sind, wie reden wir miteinander, dass man das nicht auf der Bühne von einem 50. Geburtstag oder im Internet machen möchte, sondern erstmal unter vier Augen reden.
Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, also es ist ja so, sorry, wenn ich das jetzt so sage, und das, also ich glaube, da sind beide Seiten nicht, also beide Seiten, glaube ich, sind nicht unschuldig, ja. Ich glaube, da sind beide, haben da Öl ins Feuer gegossen. Nicht nur die eine Seite oder die andere, ich glaube, beide schon. Aber man muss auch dazu sagen, dass ja Brooklyn mit seinen Eltern problemlos immer zurechtgekommen ist, bis Nicola in sein Leben getreten ist. Seitdem die da ist, gibt's Zoff. Es ist leider so. Und
aber
es
da
muss
weißt
ja auch
du auch nicht, von welcher Seite das kommt.
Naja, also, aber ich meine, Entschuldigung bitte, aber wenn 20 Jahre lang alles gut geht, dann kommt eine Person in dein Leben und danach ist alles am Brennen, dann tut mir leid, aber dann hat die Person auch auf jeden Fall Einfluss auf dich.
Ja, die Person hat Einfluss auf dich, oder deine Familie ist tatsächlich so manipulativ, dass,
ja,
wenn jemand von
das
außen
weiß man
kommt.
Eben nicht, genau. Genau. Und ich glaube, es ist aber beides. Ich glaube tatsächlich, dass hier in beidem, ich glaube, es liegt in beiden ein bisschen Wahrheit. Und dann hast du halt diese verhärteten Fronten, die halt angeeckt werden von beiden Seiten. Und ja, naja. Aber ich fand halt so krass, diesen Schritt dann zu sagen, jetzt geht's halt nur noch über Anwälte. Und das finde ich, also das ist für mich halt ein Schritt zu weit, ja. Aber okay, ich bin ja sowieso, ich habe sehr viel Glück mit meiner Familie, ich habe sehr gute Beziehungen, also auch zu meinen Eltern und so weiter. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, und da sage ich Gott sei Dank, mein Glück, dass so gar keinen Kontakt auch mit meinen Eltern oder so zu haben oder so zerschritten zu sein. Aber ja.
Also erfahrungsgemäß tatsächlich entwickelt sich sowas ja dann irgendwie fort, und diese Sprachlosigkeiten sind wahnsinnig schwierig wieder zu durchbrechen, wenn die erstmal da,
ja,
sind. Das ist echt schlimm.
Ja,
eigentlich,
ja,
brauchen die eine Mediation oder sowas.
Ja, ja. So, dann hatten wir die Golden Globes, die stattgefunden haben. Das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, weil es ja immer quasi von Sonntag auf Montag ist. Aber da kommt ja unsere Folge dann immer raus. Die Golden Globes 2026 waren nett. Die Globes sind ja immer so ein bisschen verschrien gewesen als die entspannten Oscars. Sprich, bei den Globes betrinkt man sich und also kifft und trinkt und macht was auch immer. Und also das so. Und es war auch jahrelang nichts Ungewöhnliches, dass die Leute halt betrunken auf die Bühne gestolpert sind, sich ihren Preis abgeholt haben, irgendwas ins Mikro geleitet haben und wieder runter an den Tisch sich gesetzt haben. Also die Globes sind immer so bekannt dafür. Mittlerweile hat sich das in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren oder so, hat sich das alles so ein bisschen, ja, also entalkoholisiert. Aber es ist immer noch trotzdem die etwas entspanntere Variante der Oscars. Ja, und moderiert hat das ganze Niki Glaser. Das hat sie ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon gemacht. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Sie ist eine Comedian eben. Und ja, also hat sie okay gemacht. Solide, würde ich sagen. Nichts Herausragendes, aber auch nichts Schlechtes. Gewonnen haben natürlich wieder ganz viele unterschiedliche Leute, und ich bin ja immer froh, also Noah Wiley hat gewonnen, da freue ich mich ja für The Pitt. The Pitt als Serie hat gewonnen, aber zum Beispiel, wo ich mich auch sehr gefreut habe, war, dass Stellan Skarsgård gewonnen hat für den Film Sentimental Value als bester Nebendarsteller männlicher. Und bei den Globes hast du ja auch 1000 so Mini-Unterkategorien, also in einer Serie Drama, in einer Serie Comedy, in einer Serie Miniserie abgeschlossen, weißt du, so halt. Du hast halt 17.000 verschiedene Varianten. Und bei Stellan Skarsgård fand ich noch ganz nett, dass er halt gesagt hat, das ist eine kleine norwegische Produktion, die nicht genug Geld hat, um wirklich total viel in extra Werbung reinzustecken. Und deswegen freut er sich, dass die dadurch ein bisschen auch Anerkennung und Aufmerksamkeit findet. Und er hofft, dass das dazu führt, dass halt jetzt viele sich auch diesen Film im Kino ansehen. Das war irgendwie, fand ich schön. Das war so, stimmt, das ist so eine kleine Produktion, die hätte wahrscheinlich sonst kein Mensch mitbekommen, weißt du? Es haben auch noch natürlich ganz viele andere internationale, also wirklich große Hollywood-Stars gewonnen. Ich packe euch einen Artikel zu einer Liste mit in die Shownotes, wo ihr euch das alles angucken könnt. Also bester Film, Drama war zum Beispiel Hamnet, beste Comedy war One Battle After Another, beste Motion Picture Animated, also Animation war K-Pop Demon Hunters, beste nicht-englische Film war The Secret Agent, beste männlicher Hauptdarsteller, Musical, Comedy war Timothy Chalamet mit Marty Supreme zum Beispiel. Rose Byrne hat gewonnen als beste Schauspielerin Comedy Musical im If I Had Legs, I'd Kick You. Sie hatte auch so ein ganz krasses grünes Kleid an, das so ein bisschen aussah wie das Atonement-Kleid, also aus dem Film Atonement. Dann haben wir zum Beispiel aber auch Tiana Taylor gehabt, die als beste Nebendarstellerin weiblich gewonnen hat für One Battle After Another. Und die hat eine ganz, ganz, ja, hochtrabende Rede gehalten, eben auch dafür, für Repräsentation, dass eben die kleinen braunen Mädchen, also sie ist selbst schwarz, dass die kleinen braunen Mädchen eben sich auch wiederfinden und dass sie das beste Beispiel eben dafür auch ist. Bester Score für Sinners hat zum Beispiel auch Ludwig Göransson gewonnen. Und da war es so gewesen, dass die seine Rede komplett, also die ganze Kategorie komplett rausgeschmissen haben sie gar nicht übertragen, haben sie in die Pause gelegt, was ich ehrlich gesagt auch ziemlich ätzend fand. Und so weiter und so fort. Also man könnte hier noch und nöcher. The Studio hat gewonnen, also Seth Rogen mit Studio. The Studio, bestes Drama, also beste Schauspielerin im Drama. Reese Seahorn für Pluribus zum Beispiel. Lustigerweise, und ich muss immer lachen, beste Schauspielerin in einer TV-Serie, Musical oder Comedy, Jean Smart für Hex. Ja? Und Jean Smart, das ist so geil, weil jedes Jahr werden alle möglichen Leute nominiert und alle möglichen Serien. Und jedes Jahr gewinnt Jean Smart, ich glaube, es ist schon das, ich weiß nicht, siebte oder achte Mal in Folge, dass sie genau diese Kategorie gewinnt. Und mittlerweile hast du das Gefühl, alle werden nominiert und es gewinnt Jean Smart. Es ist wirklich so. Also ich wäre ganz ehrlich, wenn ich in der Kategorie nominiert wäre mit ihr zusammen, ich hätte so einen Hals. Also ehrlich. Ja, und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch das angucken. Und was noch ganz interessant war, es gab dieses Jahr das erste Mal eine neue Kategorie dabei, nämlich Best Podcast. Also offensichtlich kann man jetzt auch einen Golden Globe für einen Podcast kriegen. Lieber Nils, wir müssen uns ein bisschen anstrengen. Und in dem Fall hat gewonnen Amy Poehler mit ihrem Good Hang. Das ist ja, wurde ja mehrfach schon genannt. Und übrigens hat auch gewonnen für Adolescents Owen Cooper. Also der hat ja auch alles abgeräumt. Der ist ja gerade mal 15. Ist auch so ein Ding.
Ja.
Dann hatten wir unter anderem auch noch ja, eine Standing Ovation für Julia Roberts, von der ich bis heute nicht weiß, warum. Von der ich glaube auch kein einziger weiß, warum. Die ist eigentlich auf die Bühne gekommen, um einen Preis zu präsentieren und nicht um den zu kriegen. Sondern die ist auf die Bühne gekommen, um anzukündigen, okay, und hier wird jetzt ausgezeichnet, die Nominierten sind und so. Und sie kam halt auf die Bühne und die Leute sind irgendwie aufgesprungen und haben irgendwie, ja, und am Ende hatte sie eine Standing Ovation. Und kein Mensch weiß, warum. Sie hat sie natürlich auch ein bisschen angefeuert und meinte, wie? Die hinteren Reihen stehen noch nicht. Hoch mit euch, hoch mit euch. Und aber am Ende stand halt der ganze Saal. Und ich, also offensichtlich einfach, weil sie sie nett finden. Also ich dachte so, what the fuck eigentlich? Lustigerweise hinterher auch die ganzen anderen Schauspieler, wir wissen auch nicht wieso. Das war bemerkenswert. Dann hatten wir einen kleinen Film, der aufgetaucht ist von Nick Jonas, der Sänger von den Jonas Brothers und aber auch verheiratet mit Chopra, mit der auch bekannten ähnlichen Schauspielerin. Und der hat sich wohl zwischendurch nach draußen verabschiedet und hat dann da, stand da in seinem vollem Tuxedo Regalia vor so einem schwarzen, ja, so einem Zelt halt und hat da irgendwie einen Schluck Wasser getrunken und du hast ihm halt angesehen, der war irgendwie leicht panisch und da hat er halt gesagt, ja, also Social Anxiety hat ihn echt voll in die Magengrube geschlagen. Also der musste da einfach sich komplett mal rausziehen, um runterzukommen und sich zu beruhigen. Und das fand ich auch so krass. Also erstens mal, dass das natürlich auch so gefilmt wurde, weil du denkst ja, du bist da irgendwie, aber du hast überall sind Augen. Also du hast da echt noch keine Chance. Aber er hat ja auch schon mal, also aber er hat sich noch nie so äußerlich, also er hat sich öffentlich noch nie so richtig dazu geäußert. Er hat halt gesagt, er tendiert dazu halt Social Anxiety zu haben, aber sonst hat er nie darüber gesprochen. Und dass er halt jetzt aber kommentiert hat tatsächlich auch, ja, das ist tatsächlich in dem Moment, hat er gesagt, was gewesen, was mich halt unheimlich gepackt hat. Ich musste mich da rausziehen, fand ich stark, dass er da einfach so das auch thematisiert hat. Dann hatten wir Sean Penn, der auch sehr geil war, weil der hat einfach geraucht. Das war also, es waren mehrere in dem Raum, die gewaped haben. Aber Sean Penn hat auch nur gedacht, fuck you all, ist mir alles scheißegal, ich rauche einfach. Hat dann einfach geraucht. und keiner hat was gesagt. Das war auch so krass. Ich meine, früher war das, wie gesagt, völlig normal. Die Leute haben
sich betrunken. Das ist seit den 90ern verpönt in den USA.
Ja, die haben sich halt betrunken und haben geraucht und haben irgendwie keine Ahnung. Und der saß da als Einziger und hat einfach eine richtige Zigarette geraucht, während alle drumherum mit ihren Vaping, weißt du, so, was macht der denn da? Also das war schon sehr witzig. So nach dem Motto, fuck you all, und irgendwie keiner hat was gesagt.
Das ist wirklich ein großes Tabu in den USA.
Ja, aber wie gesagt, siehst du ja. Und was auch noch ganz lustig war, ich finde ja immer besonders spannend, was gibt's zu essen oder was gibt's an Geschenken. Und in diesem Fall war es so, das Lustige, also es hat eine gewisse Lustigkeit, weil die Woche davor waren die Critics' Choice Awards. Und bei den Critics' Choice Awards wurde fotografiert, was es denn zu essen gab. Und die hatten bei den Critics' Choice Awards einen Teller. Da war ein bisschen Weintrauben drauf, bisschen Käse, bisschen Nüsse. Also es sah aus wie so eine klassische Vorspeisenplatte. Aber tatsächlich so eine Vorspeisenplatte, auch nicht, wo Sachen drauf sind, die zubereitet worden sind, sondern so Sachen, wo man, weißt du, 3 Tomaten, 3 Weintrauben, ein paar Nüsse, 2 kleine Spieße. Das Einzige, was da der Arbeit auf, also Arbeit war, waren die Spieße aufzuspießen. Aber sonst war das wirklich so, und ich habe gedacht, es hätte auch so ein Kindergartenteller sein können, wenn man so Snacks an die 3-Jährigen gibt, so. Und dann dachte ich, okay, und ich habe gedacht, das ist die Vorspeisenplatte und habe dann auch nicht weiter so, Und dann habe ich aber irgendwo gelesen, nee, das war nicht die Vorspeisenplatte, das war das Hauptgericht. Und ich dachte so, okay, wenn ich den ganzen Abend nur diesen Teller mit 3 Weintrauben und 5 Tomaten kriege, dann würde ich ja sterben vor Hunger. Das erklärt übrigens auch immer, warum die Stars nach ihren großen Gewinnen immer in diese Burgerketten alle reingehen. Es gibt auch immer diese klassischen Fotos von den Leuten, die dann mit ihrem Golden Globe oder mit ihrem irgendwie, keine Ahnung, Emmy oder Grammy in so einer Burgerkette sitzen und dann einfach da massig Burgermenü essen. So, ja klar, weil die alle verhungert sind, bis sie da rauskommen. Und ich hatte schon mal irgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, bevor man zu so einer großen Zeremonie geht, die geht ja meistens auch 3-4 Stunden, müsste man vorher, vorher zu Abend essen, genau. So, und deswegen, weil diese Critic-Choice-Menü-Auswahl so viral gegangen ist, hat sich jetzt natürlich jeder gefragt, wie das denn jetzt bei den Golden Globes sein wird, weil die war halt eine Woche später, aber ich meine, das waren jetzt die 83. Golden Globes, also die haben genug Erfahrung eigentlich. Und was die denn haben werden. Und die hatten natürlich ein Dinner von der Menge her gar nicht so viel mehr, aber natürlich eine bessere, größere Auswahl. Vor allen Dingen lag da auch mal Protein auf den Tellern. Und zwar war das von Nobu, was ja dieses, ich weiß nicht wie viele Sterne, ich glaube 3 Sterne Restaurant oder so ist. Und die hatten unter anderem Sushi. Also so 3, waren auch nur 3 Stück Sushi, wo ich dachte, 3 ist schon wenig, aber ich meine, es soll natürlich auch nett aussehen. Also die hatten Sushi drauf, die hatten gebratenen, ich glaube, Fisch war das. Dann gab es auch eine Auswahl von so ein bisschen Gemüse, sage ich mal, und so. Also du hattest so ein bisschen was von allem. Und das Gute war, und das fand ich jetzt tatsächlich auch ganz gut gelöst, also auf den Tellern selber war von der Menge her jetzt nicht so viel. Es sah alles schön und gut angerichtet aus. Und davon wirst du mit Sicherheit nicht satt. Aber es gab nebendran direkt dann quasi die Nachnehmstation, wo halt riesige Platten standen mit eben Sushi drauf, mit eben genau diesen Speisen alle, die hier drauf sind, nochmal drauf. Das heißt, wenn du dann wirklich Hunger hattest oder mehr wolltest, bist du halt einfach dezent an diesen an diesen aufgebauten Speisen langgelaufen und hast dir einfach nochmal 10 Stück mehr Sushi geholt oder so. Ja. Und das ist halt ganz praktisch gewesen, weil dadurch, dass es halt in der Nähe war, konntest du da halt schnell hin. Du konntest es auch relativ dezent machen, wenn du nicht unbedingt wolltest, dass es jemand sieht. Und das Ganze hatte trotzdem aber irgendwie einen schicken Eindruck am Tisch selber, weil am Tisch selbst du eben nicht immer mehr als 3 Stücke hattest. So. Und das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Also ich muss sagen, ich präferiere auch das Golden Globe Menü, aber also mengentechnisch wirst du davon halt nicht wirklich satt, aber okay. Also guckt euch das mal an, da sind tolle Bilder und auch sowas dabei. Aber das finde ich immer spannend, also die Frage, was gibt es zu essen? Übrigens, wir können froh sein, dass es überhaupt was zu essen gab, denn die Küche hätte fast noch versehentlich die Golden Globes in Flammen aufgehen lassen. Es gibt ein Foto, da ist denen bei der Zubereitung ist denen so eine Art Kaffeemaschine umgekippt und da war unten drunter war dieses Brenngel und das ist natürlich dann rausgeschwappt über den kompletten Tisch und woraufhin der Tisch und der Vorhang hinter dem Tisch komplett in Flammen standen. Und da hat es dann auch geraucht und so. Und da gibt es ein Video von, da hat einer mitgefilmt. Und man muss dazu sagen, die dann da angestellt waren und da gearbeitet haben, haben sehr gut reagiert. Die haben sofort alles ablöschen können und so. Aber es gab so wirklich eine kurze Sekunde, wo du gesehen hast, okay, wenn das jetzt nicht gleich einer löscht, dann steht gleich hier alles in Flammen. Also es war schon so ein bisschen, okay. Und dass es eben mitgefilmt wurde, ist auch ungewöhnlich, weil sonst kriegt man sowas ja eigentlich nicht so richtig mit. Wer auch noch ein bisschen in die Schlagzeilen eingegangen sind an dem Abend, war unter anderem Leonardo DiCaprio. Der ist ja sonst immer sehr, der hält sich ja immer sehr zurück, der lächelt immer nett in die Kamera, aber man sieht den weder großartig sich unterhalten mit Leuten, noch irgendwie großartig mit irgendwem sich austauschen oder so. Und diesmal war es so gewesen, wie immer, also vor der Kamera, wenn die Kameras quasi an waren und übertragen wurden, war das genau so, dass der da eben saß und gelächelt hat und auch über die Witze, die man über ihn gemacht hat, gelächelt hat, aber sonst sich nicht großartig irgendwie geäußert hat. Und aber in der Werbepause hat man gesehen, hat er sich mit seiner Tischnachbarin unterhalten und das recht animiert wirklich. Also wirklich so mit Grimasse und Fingerzeig und so, wo ich so dachte, wow, ich habe, glaube ich, Leonardo DiCaprio wirklich noch nie so gesehen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich den so animiert gesehen, als er die Romeo und Julia-Verfilmung gemacht hat, und das war 1991 oder wann? Also so lange ist es schon her. Also das ist, war so ein Gesprächsthema des Abends. Oh mein Gott, Leonardo DiCaprio war sehr animiert. Okay. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine zweite Geschichte, die ich ja immer ganz spannend finde, nämlich die Frage, nicht nur was gibt es zu essen, sondern was kriegt man auch noch geschenkt. Die obligatorische Frage, was war diesmal in der Giftbag? Und also in der Geschenktüte, die du ja da mitnehmen darfst. Und diesmal hatte die Geschenktüte einen Wert von 1 Million. Okay.
1 Million?
1 Million Dollar.
Ist da ein Gutschein für 900.000 Euro bei oder was?
Du hast verschiedene Artikel, die dann summieren halt. Also es ist so gewesen, normalerweise musst du ja quasi akzeptieren, was du bekommst. Diesmal war es aber so, dass tatsächlich die Stars sich aus einem Katalog aussuchen konnten. Also man konnte das individuell zusammenstellen. Und so wie ich es mitbekommen habe, gibt es auch innerhalb dieser Geschenkbags wohl eine Hierarchie. Also wenn du zum Beispiel Gewinner bist oder Host oder irgendwie Präsenter, dann konntest du dir noch mehr Dinge aussuchen oder hattest einen größeren Katalog, aus dem du wählen konntest, als der Rest. Und wie gesagt, du bist dann halt und hattest dann halt ungefähr im Wert von 1 Million. Und dazu gehört zum Beispiel, zum einen gehört da erstmal die eigentliche Tasche dazu. Und zwar ist es eine total schöne, ich habe die gesehen, so eine total schöne Leder-Canvas-Bag von Atlas in so einem schönen grauen Leder. Wunderschön. Und angeboten werden unter anderem Reisegutscheine, 3 Nächte im Hilton Malediven Amingiri Resort and Spa auf den Malediven im Wert von 80.000 Euro, von 80.000 Dollar. Dann gibt es auch noch die Auswahl am Strand direkt auch 3 Nächte in Turks and Caicos im Wert von 50.000 Dollar. Also entweder das eine oder das andere. Und wenn du aber lieber zum Beispiel irgendwie mal was Außergewöhnliches möchtest, gibt es auch eine 2-Nacht-Aufenthalt im Muraka. Das ist wohl das erste Unterseehotel der Welt, wo du irgendwie unter Wasser deine Zimmer hast, was in der Regel 70.000 Dollar die Nacht kostet. Okay. Oder aber du kannst dich auch entscheiden für einen 5-Tage-Luxus-Yacht-Aufenthalt durch das Korallenriff in Indonesien für 60.000 Dollar. Also das ist zum Beispiel was, wo du wählen kannst, was so Reisegeschichten angeht. Dann gibt es wohl auch, es gibt natürlich noch so ganz viel Kram, also eine Bürste und eine Hautcreme und weißt du, so halt so. Und unter anderem gab es Beauty- und Wellnessprodukte von Brad Pitts eigener Skincare-Line Bodomer. Ich habe bei dieser Info nur gesessen und gedacht, Brad Pitt hat eine Skincare-Line? Das war mir neu. Also das ganz viel, ich kenne viele Schauspieler, die Skincare-Lines haben, aber Brad Pitt? Also da zum Beispiel gab es dann Produkte. Du konntest auch exklusive Mitgliedschaften gewinnen für Dog Pound Gym. Also das ist so ein Elite-Fitness-Club, wo zum Beispiel auch Taylor Swift oder Hailey Bieber oder Ashley Graham hingehen. Das gehört, also das denke ich, wird auch einige 10.000 Dollar kosten, gehe ich mal davon aus. Und dann hattest du zum Beispiel aber auch verschiedene Goodies, also zum Beispiel ganz teuren, leckeren Wein und alles Mögliche. Und unter anderem gab es zum Beispiel die Möglichkeit, genau, du hattest, wie was habe ich hier, eine Flasche Signet der dann zusammenkommt mit den entsprechenden Gläsern und dann aber auch eine Flasche und dann entsprechende Alkoholiker, mit denen du zum Beispiel auch Martini dir dann zusammenmischen kannst. Dazu gab es dann so spezielle Gläser von Eric Laurent, wo ein Glas irgendwie $500 jeweils kostet. Und dann gab es irgendwie noch so 9 ultra seltene französische Weine im Wert von $210,000.
Okay.
Die können aber nur ganz bestimmte Leute bekommen. Und ich denke, die werden in dem Katalog gewesen sein für die Gewinner. Oder für, weißt du? Also die kriegen nicht alle. Da muss man dann halt gucken. So. Und also du siehst, es summiert sich. Dann hast du ein bisschen Wein drin für 200.000. Dann hast du irgendwie so einen Luxusaufenthalt für 80.000. Da bist du schon bei irgendwie 300.000. Ja, und so summiert sich
es
das halt.
Es summiert sich. Und, oder wie ich gerade gedacht habe, es kommt zustande durch Fantasiepreise, die man dann irgendwann dran schreibt.
Vielleicht.
Aber also Wein für 200.000 Euro, Entschuldigung.
Also
so viel
dafür,
kann man gar nicht trinken.
Dafür, ja, aber dafür, dass du dann halt einfach, also du kriegst halt eine ganze Menge. Wobei, ich muss dazu auch sagen, mir war gar nicht klar, du musst eine Teilnahmegebühr bezahlen für die Golden Globes. Ich dachte ja, du wirst eingeladen und gut ist. Ich meine, mir war schon klar, dass auch das Studio dann für die Teilnehmer bestimmte Sachen übernimmt. Was mir aber nicht klar war, pro Teilnehmer zahlst du $250 und dann nochmal $500 für die Produktion. Das heißt also, jeder hat schon mal die $750 irgendwie Fixkosten. Mhm. Und dazu kommen dann noch irgendwie $5,000 Verwaltungsgebühr. Wie hieß das nur?
Was?
Also
okay.
Vieh halt. Und ist mir auch nicht so richtig klar. Und aber und da drauf kommt ja dann noch für dich als individueller Schauspieler oder so zum Beispiel auch die Klamotten und das Styling und so weiter. Aber ich denke, das meiste davon übernimmt dann halt das Studio. Ich denke, das werden die im Vertrag haben. Aber mir war nicht klar, dass du da auch quasi echt so eine Teilnahmegebühr auch erstmal bezahlen musst, bevor du da über den Teppich laufen darfst. Ja.
Nee, das wusste ich auch nicht.
Ja, und dann hatten wir natürlich auch ganz viel wieder die Frage Best Dressed und irgendwie so. Also auch da geht die Meinung natürlich weit auseinander. Ich glaube, da kann man einfach zusammenfassend sagen, guckt euch die Bilder an und entscheidet selbst. Ich habe tatsächlich dieses Jahr auch wieder, es war wieder total lustig, ich habe mehrere Leute kommentieren sehen und genau die gleichen Kleider waren halt auf entgegengesetzten Listen. Das heißt, man kann es niemandem recht machen. Der eine hat geschrien, schönstes Kleid, das ich je gesehen habe. Der andere hat geschrien, hässliches Kleid, das ich je gesehen habe. Also, ja. So ist es halt jedes Jahr. Ja, und das waren die Golden Globes.
Ich habe gerade auch noch mal kurz durchgeguckt. Ich fand jetzt auch nicht so richtig Wildes dabei bei den Klamotten.
Kleiner,
sagen.
Ja. Das war alles so ein bisschen schwierig. Was ich noch ganz süß fand, war, es gab einen Schauspieler, der ein kleiner Junge, oder kleiner, ja, also kleiner Junge, Duke McCloud, der ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 6 und ist da eben auch über den roten Teppich gelaufen als 6-Jähriger. Der hat angefangen, seine Rolle zu spielen in All Her Fault. Das ist eine Serie, die nominiert war. Da war er 4. Und jetzt, wie gesagt, ist er 6 und der ist da über den Teppich gelaufen. Oh mein Gott, das sah aus wie der kleine Prinz. Der hatte mit einem der besten Männerlooks, oder Männer ist gut, männlich, in Anführungszeichen, Looks an, auf dem roten Teppich, weißes Hemd und Schlips, rauchblauer Anzug, double-breasted, mit auch so ein bisschen Accessoires und so, und schwarz-weißen so Slipper-Shoes. Also sah großartig aus. Dachte ich auch so, okay. Lieber Coleman, halte, pass auf, die Jugend wächst nach. Aber das war schon ganz niedlich. Gut, dann kurzes Update oder kurze Ergänzung. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, wer bei Let's Dance schon bekannt ist für den Cast. Jetzt sind noch die restlichen Leute genannt worden. Zusätzlich zu, also wir hatten bereits genannt Vanessa Borg, die Princess Charming. Wir wussten auch, dass Esther Schweins Schauspielerin kommt, Sonja Kraus Moderatorin und Nadja Benesa, eine von den No Angels Sängerin. Wir wussten auch, dass Jan Kidman kommt. Was war der denn? Warte. Ach ja, der war Schauspieler. Ich glaube in der Soap, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und Simon Gosejohann, ein Comedian, sowie Anna-Karina Wojcik, ich glaube Sängerin, kenne ich persönlich ja immer nur als Ex-Frau von, sowie der Drummer von Tokyo Hotel, Gustav Schäfer. So, das waren die wir wussten. Jetzt ist noch dazu gekommen Joel Mattley, genau, einer der Ninja Warrior. Dann haben wir Will, ich glaube, er wird Wei ausgesprochen.
Will Wei?
Bitte?
Willy Way vielleicht, wie das Protein? Ich weiß es nicht genau.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ein Gewichtheberprotein, was so heißt.
Ist Influencer und wohl auf YouTube ein Riesending. Okay. Dann haben wir Betty Taube oder Taub, ich glaube Taube, die ist Model, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es GNTM sogar gewesen ist, aber auf jeden Fall Model. Dann haben wir außerdem auch noch Ross Anthony. Da habe ich mich sehr gefreut. Das war auch noch so ein Bombennachricht. So, was, Ross Anthony? Ehemaliger Sänger von Broses. Mittlerweile aber, ich weiß nicht, vielleicht Moderator im weitesten Sinne, oder?
Mhm. Und Schlagerstar.
Ja, und irgendwie auch Backbuchschreiber. Also ja, aber auf jeden Fall, der bringt, ich glaube, egal was er bringt, der bringt auf jeden Fall Energie und gute Laune, glaube ich. Energie und gute Laune, das kann nicht verkehrt sein. Und dann haben wir noch Milano. Der ist Sänger, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und habe ich jetzt alle genannt? Lass mich gucken, genau. Und aber wie gesagt, für mich war da nochmal die große Nachricht, dass Ross Anthony dazu kommt. Ich so, was? Also wir haben Ross, also für mich persönlich, spannend. Ross Anthony, Gustav Schäfer, Sonja Krause, Esther Schweins, Nadja Benaiser. Das sind für mich so die Leute, wo ich sage, wow, die kenne ich, da bin ich wirklich neugierig. Also ja, wir werden sehen, im Februar geht's los. Das war also ein kleines Update noch. Und dann hatten wir noch eine, fand ich ehrlich gesagt lustig. Also ganz ehrlich, man sagt ja, dass Preise eigentlich gar nichts aussagen, ja. Also wie gut du gespielt hast oder wie toll die Qualität war dessen, was du an Produkt abgeliefert hast, hängt nicht damit zusammen, ob du einen Preis gekriegt hast oder nicht. Es ist immer schön, wenn man einen Preis bekommt, aber es sagt im Grunde nichts aus. Trotzdem musste ich jetzt sehr lachen, als ich gelesen habe, dass Indy, der Hund, aus dem Film Good Boy, dem Horrorfilm Good Boy, tatsächlich einen Preis gewonnen hat, und zwar gegen zwei Oscar-Gewinner. Er hat einen Astra Award gekriegt für eben seine Leistung in dem Film Good Boy. Da mal am Rande nur, Leute, ich kann ja keine Horrorfilme sehen, deswegen habe ich diesen Horrorfilm nicht gesehen. Ich fand, das Plakat sieht aber irgendwie so cool aus, und die Vorstellung, dass wir halt einem Hund folgen, der halt durch so eine Zombie-Apokalypse muss, finde ich irgendwie auch spannend. Deswegen wollte ich euch mal fragen, habt ihr den Film gesehen? Könnt ihr den empfehlen? Ist der gut oder ist das Bullshit? Das würde mich mal interessieren.
Ich habe von dem auch noch nicht gehört.
Ja, ich kenne halt nur das Plakat. Auf jeden Fall war er wohl nominiert, und zwar für seine also Breakthrough Leading Role in a Movie. Ja, und bei den 9. also Astra Film Awards hat er dann also gewonnen. Und
ich dachte, er hat gegen andere Hunde gewonnen, aber tatsächlich gegen menschliche Schauspieler.
Genau, ursprünglich zwei Oscar-Nominierte, die da auch in der Kategorie mit nominiert waren. Nämlich Michelle Williams und, wer war die zweite Oscar, weiß ich gerade gar nicht.
Ethan Hawke vielleicht?
Könnte sein. Auf jeden Fall, er hat gewonnen, und das finde ich halt so witzig. Also irgendwie, genau, in seiner Kategorie waren noch mit drinne Ethan Hawke, Sally Hawkins, so, aber die war ja auch ein Oscar nominiert, glaube ich, Sophie Thatcher, Effie Williams und Alison Brie. Genau, und er hat halt gewonnen für Good Boy. Als er selbst. As himself. Ganz ehrlich, ich liebe es. Er konnte leider nicht teilnehmen an dieser Verleihung, aber er hat sich sehr gefreut. So heißt es in der Pressemitteilung. Ich find's großartig. Ich verlinke euch, es gibt dann so einen kleinen Film, wo dann der quasi sich offiziell bedankt mit seinem Händler und dem Preis daneben. Also ich musste sehr lachen. Ich finde sowas immer sehr witzig. Und ich will ja nicht sagen, also der Hund hat bestimmt super geschauspielert, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt Oscar-nominierter Schauspieler wäre und ein Hund gewinnt, da wäre ich schon ein bisschen angepisst. Aber okay. Das waren also so die guten News, und dann haben wir am Ende noch eine Hochzeit, von der wir aber nicht wirklich Bilder haben. Und zwar Matthias Schweighöfer hat endlich, oder was heißt endlich, aber wir haben alle drauf gewartet, seine Freundin Ruby Ophé geheiratet. Die beiden sind ja seit 2019 gemeinsam zusammen. Leben eigentlich in den USA, wobei sie immer wieder hin und her pendeln zwischen USA und Deutschland. Genau, und da wurde die ganze Zeit immer schon gefragt, wann haben sie geheiratet, oder sind sie schon verheiratet vielleicht? Und jetzt haben sie einen Instagram-Post gepostet, wo man sie von hinten in weißen Klamotten sieht, vermeintlich vielleicht auch die Hochzeitsoutfits, wo sie sich gegenseitig an den Po greifen, mit Händen, an denen deutlich sichtbar Hochzeitsringe zu sehen sind. Und auf dem zweiten Foto sieht man dann die beiden Eheringe nochmal gemeinsam in so einem Schüsselchen, und der Kommentar drunter war, we did it, also wir haben es getan. Ja, also offensichtlich haben sie geheiratet.
Sehr sparsam.
Ich finde das aber irgendwie, also auf der einen Seite möchte ich immer sehen, was sie tragen und so, aber ich finde das so als Statement eigentlich auch irgendwie cool, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Vielleicht war das ja das, was sie getragen haben. Es war immerhin weiß.
Ja, also es sieht so aus, oder? Sie sieht so aus, als hätte sie einen Schleier an. Aber ja, wenn sie das getragen haben, dann ist es alles schon sehr Las Vegas. Also kurz mit schwarzer Strumpfhose und weißem Minikleid und eher irgendwie in weißem Jeans-Ausfit. Also, naja, vielleicht werden wir irgendwann nochmal Bilder sehen, aber auf jeden Fall sind die beiden jetzt verheiratet. Und dann haben wir noch Schwangerschaften beziehungsweise ja angekündigte Babys. Und zwar zum einen haben wir Wunmi Mosaku, die zum zweiten Mal Mutter wird. Die war jetzt gewesen auf dem Golden Globes, hochschwanger, sodass es ganz klar war, dass sie schwanger ist. Und man könnte sie kennen aus dem Film Sinners. Beziehungsweise Hailee Steinfeld war auch hochschwanger da, die man eben auch daher kennen könnte. Und ja, beide waren rund und glücklich und haben geglowt, wie man so schön sagt, haben geleuchtet. Und ja, aber Wunmi Mosaku hat halt quasi erst durch diese Bilder offiziell bestätigt, dass sie überhaupt schwanger ist. Ja, ja, wunderbar. Und dann haben wir noch die Info gekriegt, dass Klaus Eberhardinger zum zweiten Mal Vater geworden ist mit 75 Jahren. Ich habe einmal korrigiert. Und zwar ist das
Der Sänger der ersten allgemeinen Verunsicherung.
Genau, der ersten allgemeinen Verunsicherung. Ich finde es ja lustig, dass es sie noch gibt, ehrlich gesagt. Aber
ich glaube, die Band gibt es nicht mehr, oder? Der lebt doch in
Kenia.
Hatten
die eigentlich irgendeinen Hit nach den 80ern nochmal?
Nein.
Okay.
90er, glaube ich.
Ach, war sogar 90er, okay.
Ja, weiß ich, aber frühe 90er. Meine Eltern hatten Platten von denen. Ich weiß nicht, ob das da überhaupt noch aktuell war.
Ja, ja. Aber die erste allgemeine Verunsicherung ist doch
dieses Muskellied. Schöne Männer sind nie passé. Marmor, Stein und Eisen bricht auch. Nee, schmilzt, wenn du deinen Body bildst. Ich kann den Refrain noch auswendig. Ist aber ärgerlich.
Ach nee, weißt du, was ich von ihnen kenne? Küss die Hand, schöne Frau.
Ja, genau, das auch. So das war Chirili, die andere Seite. Chirilu,
Chirilu. Ja, ja, ja. Und Fata Morgana, okay.
Genau.
Ja, gut, okay. Also, aber ja, oh Gott. Also man sieht, mit 75 ist er nochmal Vater geworden, ey. Aber ich meine, wir hatten ja öfter mal jetzt auch schon ältere Väter, aber 75 ist halt schon echt. Und das zum zweiten Mal. Und sein erstes Kind ist, glaube ich, schon irgendwie paar 30 oder so. Also da dachte ich mir auch
14 oder so muss das geboren worden sein. Vor 10 Jahren oder so.
Na gut, dann nehme ich alles zurück. Stell dir mal vor, du bist 30 und kriegst dann einen kleinen Bruder oder Schwester. Das ist fast wie dein eigenes Kind.
Ja.
Ja, also zum zweiten Mal Papa geworden, dann auch hier herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann war's das, mein Lieber.
Ja, wir sind durch.
Wir hören uns in der Woche mit neuen Neuigkeiten und ansonsten hoffen wir, dass es euch allen gut geht. Wenn es Feedback gibt oder irgendwelche Fragen oder Anmerkungen, dann gerne an uns oder an unsere E-Mail-Adresse oder aber auch gerne über unsere Homepage. Und ansonsten lasst uns gerne Sterne da oder Bewertungen, natürlich nur gute, und empfiehlt uns einer Person weiter, die uns noch nicht kennt. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.